Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zum Finale. Teil 3 der Themenreihe, was der Geist den Gemeinden sagt. Was der Geist den Gemeinden sagt. Ach, hier oben wuselt's, das ist schön. Wir haben schon 2 Sonntage hinter uns. Letzte Woche hattet ihr einen anderen Sonntag gemeinsam Gottesdienst, glaube ich, ne? Schwestern-Gottesdienst. Genau. Wir haben einen Einblick bekommen in die Offenbarung als Großes und Ganzes, in das, was Jesus uns zu sagen hat, uns als seinen Gemeinden, und wir haben ein Stück einen Eindruck davon bekommen, wie Jesus, der ewige, der lebendige Jesus, auftritt und wer er eigentlich ist. Und dann haben wir ein Stück reingeschaut in das, was Johannes von diesem ewigen, lebendigen Jesus gesagt bekommt. Johannes, der mitten in der Ägäis auf einer Insel im Exil ist und eigentlich, ja, würde man denken, eine relativ hoffnungslose Existenz gerade fristet, der wird vom Geist Gottes ganz konkret gesucht und gefunden und angesprochen und bekommt eine Botschaft. Damals für diese 7 Gemeinden in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Ich habe nochmal diesen, ja, Standardablauf dieser Briefe an die 7 Gemeinden mitgebracht, die wir uns da angucken. Die 7 Gemeinden werden ganz persönlich und konkret angesprochen. Es ist gerade in der Einleitung schon mal angeklungen. Jesus sieht uns. Gott sieht uns ganz persönlich und ganz konkret. Es gibt, wenn wir uns die ganze Welt angucken, unglaublich viele verschiedene Gemeinden. Heute vielleicht noch viel variantenreicher als damals vor 2000 Jahren. Und Jesus kennt jede Einzelne. Und jeden Einzelnen, der dahin geht. Und so hat er damals diese 7 Gemeinden angesprochen und die stehen einerseits sinnbildlich für die gesamte Gemeinde Jesu zu jeder Zeit, also auch heute, aber in den Gemeinden steckt eben auch irgendwie alles drin, was Gemeinden so angeht. Das ist verrückt. Es ist so treffend und ich finde es auch ein Stück beruhigend, dass die Gemeinden damals offensichtlich schon in den gleichen Herausforderungen drin steckten wie wir heute. Das war ein paar Jahrzehnte nach Jesus, da war noch nicht so viel passiert, könnte man denken. Und doch sind die Herausforderungen und die Gefahren, die Stärken und die Schwächen doch verblüffend ähnlich mit dem, was wir zum Teil heute so entdecken können. Jesus, der Auferstandene, der Lebendige, spricht die Gemeinden ganz persönlich an. Und Johannes macht da im Geist so eine Rundreise durch diese 7 Gemeinden in der Türkei, in Kleinasien, und spricht sie an und sagt, passt mal auf, ihr habt Gutes vorzuweisen, aber da und da müsst ihr aufpassen. Wir haben uns im zweiten Teil schon 2 Gemeinden angeguckt. Ich habe die Gemeinden mal so als Übersicht mitgebracht. Das sind die 7 Gemeinden. Die Namen sind uns zum Teil sehr geläufig und zum Teil klingen sie auch ein bisschen komisch. Also Ephesus, das ist eine Gemeinde, die kommt im Neuen Testament sehr ausführlich vor, inklusive eines umfangreichen Briefes, den Paulus an sie geschrieben hat, aber auch an anderen Stellen. Es war eine große Gemeinde, eine der frühen Gemeinden. Zu dem Zeitpunkt, als sie hier angeschrieben wird, ist sie schon 40 Jahre alt. Das hat manche Gemeinde hier in der Gegend noch nicht auf dem Buckel, ne? Und dann kommen aber auch so ungewöhnliche Namen wie Smyrna, Pergamon und Thyatira, die man kaum aussprechen kann. Sardes, Philadelphia, das kennt man irgendwie aus den USA, glaube ich. Gibt es da eine Stadt, die so heißt? Und von dem Frischkäse, hat damit aber nichts zu tun. Und zum Schluss Laodicea. Und wir haben uns Letzte Woche also schon zwei davon angeguckt. Das sind die, die hier, naja, so ein bisschen lila, könnt ihr das erkennen, ein bisschen lila hinterlegt sind. Ich habe diesen Gemeinden mal so Adjektive zusortiert, weil man das relativ gut machen kann. Kann man auch verschiedene Adjektive finden. Sardes, das war die Gemeinde, die Jesus tatsächlich als tot bezeichnet. Das ist ein ziemlich hartes Urteil. Du bist tot. Stärke das Wenige, was noch lebendig ist an dir. Da hatten wir dieses Bild von dem Waldmacher, ne, der aus dem verwüsteten Wurzelboden wieder Wald erwachsen lässt, dafür einen Nobelpreis bekommen hat, Tony Rinaudo. Stärke das Wenige, was noch da ist. Da haben wir über das Pulsmessen geredet. Wie viel Leben steckt noch drin? Und Laodicea, das ist schon fast sprichwörtlich geworden, das ist diese lauwarme Gemeinde, wo Jesus sagt, ich will dich ausspucken, du bist weder heiß noch kalt. Wie ist unsere Temperatur? Ruhen wir uns auf unserem scheinbaren Reichtum aus und sind doch eigentlich nackt und blind und erbärmlich, wie es da beschrieben steht? Ich habe zwei Gemeinden hier grünlich hinterlegt. Das sind die beiden, auf die wir nicht intensiver eingehen, weil sie wahrscheinlich am wenigsten auf uns zutreffen. Das ist die verfolgte Gemeinde in Smyrna und die kleine, aber treue Gemeinde in Philadelphia. Die werden auch beide nicht getadelt von Jesus, sondern die werden gelobt und ermutigt. Diese beiden Briefe würden wahrscheinlich in anderen Ländern dieser Welt viel, viel mehr zutreffen als hier. Wie gesagt, dieses Bild spiegelt quasi alles wider, was es an Gemeinde Jesu auch heute so gibt. Und dann bleiben noch drei Gemeinden übrig. Die sind ein bisschen bläulich. Das ist einerseits die in Ephesus. Die ist streng gläubig. Danke, Sven. Ich sage es auch an. Die ist streng gläubig, aber wird als lieblos bezeichnet. Das schauen wir uns dann mal ein Stück näher an. Und dann haben wir noch Pergamon und Thyatira. Die sind sich relativ ähnlich. Pergamon habe ich mal als inkonsequent beschrieben und Thyatira als eine verführte Gemeinde. Man kann sicherlich auch noch andere Adjektive finden. Ich habe auch ganz andere gefunden und es gibt verschiedene Katalogisierungen, aber so, um mal eine grobe Richtung hinzukriegen. Das ist also die Einteilung. Die Grünen, die beiden, die wir für uns einfach nicht so zutreffend mal weglassen. Die Lilanen sind die beiden, die wir letzte Woche, vor zwei Wochen hatten. Und die Blauen, die wollen wir uns heute mal noch ein Stück angucken. Und ich habe den heutigen dritten Teil mal überschrieben. Zwei Seiten eines Pferdes. Kennt dieses Sprichwort, man kann auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Und so kann man diese drei Gemeinden relativ gut zusammenfassen, weil jeder irgendwie droht, auf einer der Seiten vom Pferd zu fallen. Und ich glaube, das ist auch was, was die Gemeinden generell betrifft. Auch wenn man so durch die Zeiten der Kirchengeschichte guckt und vielleicht auch, wenn man bloß die letzten Jahrzehnte anguckt, es sind immer so Wellenbewegungen, ne? Das ist wie in der großen Geschichte auch und wie in der Politik und überall. Der Mensch tendiert immer so ein bisschen zu Extremen und wenn er das eine nicht mehr gut findet, dann kippt er auf die andere Seite. Und wir dürfen als Gemeinde ganz auch selbstkritisch die Augen offen halten, auf welcher Seite des Pferdes kippen wir denn vielleicht gerade fast ab? Hoffentlich sind wir noch nicht runtergefallen. Wenn ja, müssen wir ganz schnell wieder aufsteigen. Und ich finde es klasse, dass Jesus persönlich uns das so sagt. Passt auf, guckt euch selber kritisch an, als Gemeinden, auch als Christen, ganz persönlich, in eurer Haltung, in eurer Ausrichtung und lasst euch auch von mir korrigieren. Lasst euch von mir korrigieren. korrigieren, sagt Jesus. Als erstes gucken wir uns die beiden Gemeinden in Pergamon und Thyatira an. Und das habe ich mal überschrieben mit mehr Furcht. Ich kann euch nicht alles an Bibeltext anwerfen, das würde euch etwas erschlagen. Deswegen habe ich mal den Brief an die Gemeinde in Pergamon, ich lese da sowieso nicht die ganzen Briefe vor, das wäre ein bisschen zu viel, ihr dürft gerne, wer hat schon mal alles durchgelesen in letzter Zeit so? Ja, ein paar Hände gehen hoch, wenn mal das Wetter ein bisschen schlechter draußen ist, oder man kann auch draußen lesen, ist auch schön. Dann nehmt euch mal die Zeit, lest die Briefe mal komplett durch. Es ist wirklich sehr spannend und bereichernd. Ich lese mal einen kurzen Abschnitt aus dem Brief an die Gemeinde in Pergamon. Das ist die, die ich als ein Stück inkonsequent bezeichnet habe. Da sagt Jesus dieser Gemeinde, dem Engel der Gemeinde, dem Leiter der Gemeinde: Ich weiß, dass du in der Stadt lebst, in der sich der große Thron Satans befindet. Und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen, auch als mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet wurde. Das ist also erstmal wieder dieser lobende Teil, mit dem Jesus immer anfängt, was ich ganz toll finde. Er sagt immer erstmal was Positives, wenn er denn irgendwie was Positives finden kann. Und hier sagt er, du lebst in einer Stadt, wo eigentlich eine andere Religion ausgeübt wird. Dieser große Thron Satans, der hier genannt ist, ist wahrscheinlich eine Anspielung auf den Kaiserkult, der damals geherrscht hat. Der römische Kaiser hat sich als Gott verehren lassen. Und das war für die ersten Christen eine der größten Herausforderungen, sich dem zu entziehen, weil sie damit dem Staat ganz offensichtlich ungehorsam waren. Und vielleicht stand in dieser Stadt eine große Statue vom Kaiser, vor der man sich verneigen musste. Jedenfalls muss es irgendwie in die Richtung gegangen sein. Und Jesus sagt, du bist meinem Namen treu geblieben. Du hast da nicht mitgemacht, obwohl sogar meine Jünger zum Teil dafür hingerichtet worden sind. Bist du treu geblieben? Jesus lobt die Treue dieser Gemeinde. Und doch habe ich eins gegen dich. Du duldest Menschen in deiner Mitte, die wie Bileam sind, der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Falle stellen konnte. Er verführte die Israeliten dazu, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden war, und Unzucht zu treiben. Außerdem duldest du in deiner Mitte solche, die den Lehren der Nikolaiten folgen. Kehre um, sonst komme ich bald und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes gegen sie. Hier werden zwei Lehren genannt, wo Jesus sagt, die passen nicht. Die sind nicht in Ordnung. Und beide Male sagt er, du duldest das. Das ist der Vorwurf Jesu an diese Gemeinde. Du duldest hier etwas, was nicht in Ordnung ist. Sowas ist spannend in der heutigen Zeit. Denn wir sind heute, ne, Wellenbewegung, gesellschaftlich so geprägt, immer mehr, dass wir alles dulden sollen. Und ich gebe zu, da muss ich selber auch aufpassen. Es gibt doch kein richtig und falsch mehr. Und wer das Gegenteil behauptet, ist Fundamentalist. Wie gehen wir damit um? Jesus sagt, ich finde das nicht in Ordnung, dass du das duldest. Da geht es nicht darum, Menschen zu verurteilen, sondern einfach beim Evangelium zu bleiben. Diese Lehre des Bileam, die hier beschrieben wird, das hat wieder was damit zu tun, dass sexuelle Freizügigkeit sehr hoch angesetzt war und dass Götzenopferfleisch gegessen wurde. So diese typischen Dinge, die schon im Alten Testament als gottlos gegolten haben. Und bei den Nikolaiten, die hier genannt werden, geht es in eine ähnliche Richtung. Die haben diese Freiheit, die wir in Jesus haben, die wir wirklich haben, haben die dazu missbraucht, um eben auch zu sagen, es ist alles egal. Wir leben, wie es uns gefällt, sexuell. Dann haben die auch an fremden Opferritualen teilgenommen, haben also den christlichen Glauben mit anderen Religionen vermischt. Und da sagt Jesus ganz klar, ist nicht in Ordnung, das dürft ihr nicht dulden. Warum zieht Jesus diese Grenze? Weil Jesus dann nicht mehr Jesus ist. Ich habe das überschrieben mit mehr Furcht. Furcht nicht im Sinne von Angst, sondern im Sinne von Ehrfurcht, von Gottesfurcht. Heute würde man vielleicht Respekt sagen. Ich habe auch überlegt, ob ich hier Respekt schreibe, aber das war mir trotzdem fast ein bisschen zu platt und zu wenig. Weil ich kann auch sagen, ich respektiere das, aber ich sehe es anders. Ne? Das geht bei Gott nicht. Das ist ja Gott. Es geht hier nicht darum, dass man irgendwie eine theologische Debatte führt und sagt, man kann verschiedene Sachen stehen lassen. Sondern das sind Punkte, die Jesus hier anspricht, wo er sagt, hier geht es um meine Ehre. Hier geht es um meine Ehre und ich lasse mich dann nicht von euch veräppeln oder für dumm verkaufen. Das ist mir wichtig, dass ihr mich ernst nehmt und dass ihr bei mir bleibt. Und nicht so tut, als wäre ich einer unter vielen und als wäre es völlig beliebig, was ihr mit mir macht. Den Brief an die Gemeinde in Thyatira, der geht in eine ganz ähnliche Richtung und den habe ich mal mitgebracht. Also ein Ausschnitt wieder. Da sagt Jesus wieder, er fängt wieder an, ne, mit dem Positiven. Ich weiß alles, was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld. Und ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst. Das ist schon eine ganz schöne Lobhudelei, ne? Also finde ich stark, was Jesus hier alles an Positiven findet. Das ist deutlich mehr als in Pergamon. Ich sehe deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst, deine Geduld. Also die waren offensichtlich fleißig, die waren ausdauernd. Sie hatten einen festen Glauben an Gott, an Jesus. Und sie waren auch voller Liebe. Ganz viel positive, wichtige Eigenschaften. Ich weiß nicht, wer von euch diese Eigenschaften alle auf sich anwenden würde. Liebevoll, geduldig, dienstbeflissen und mit einem starken Glauben. Das ist doch was, ne? Und das lobt Jesus. Sagt, das finde ich gut. Natürlich kommt wieder das Aber. Aber ich habe eins gegen dich einzuwenden. Du lässt zu, dass diese Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Ich habe ihr Zeit zur Buße gegeben, aber sie will ihr unzüchtiges Verhalten nicht aufgeben. Hier hören wir schon wieder Verschiedenes anklingen, was eben auch in Pergamon ein Problem war. Es ist nochmal eine andere Lehre, die hier zum Tragen kommt, aber die Grundrichtung ist die gleiche, merkt ihr das? Es geht um andere Götzen anbeten, das Götzenopferfleisch zu essen, was damals verboten war, und Unzucht zu treiben, sexuelle Freizügigkeit, Hurerei, wie auch immer das übersetzt wird. Also einfach sich nicht an die Gebote Gottes zu halten. Und auch hier wieder, du lässt zu. Du duldest, du lässt zu. Das hat so eine gewisse Passivität. Ich lasse es zu, ich greife nicht ein, obwohl ich sehe, dass es eigentlich nicht richtig ist. Und auch wenn ich weiß, dass es heikel ist, heutzutage, sowas zu sagen und anzusprechen, das ist gerade heute eine große Herausforderung für uns. Weil man will sich ja gegenseitig eigentlich nicht neinquatschen, oder? Das war vor 50 Jahren noch ganz anders. Völlig anders. Da wurde es manchmal ein bisschen in die andere Richtung übertrieben. Wellenbewegung. Heute ist es eher so, ich sag da nicht. Selbst in der Familie, vielleicht manchmal gerade in der Familie, ist es schwierig, Dinge anzusprechen. Und Jesus sagt, pass mal auf, das ist nicht in Ordnung, dass du das zulässt. Und da erfordert es ganz viel Weisheit und Fingerspitzengefühl, was man sagt, wer was sagt, wo man was sagt und wo man nichts sagt. Das ist ganz spannend. Wo zieht man eine Grenze? Und an der Stelle möchte ich nochmal auf das große Thema der Themenreihe verweisen, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn ihr solche Konfliktpotenziale oder solche Sachlagen bei euch entdeckt, bei euch persönlich oder in der Familie oder in der Gemeinde, wo ihr sagt, ich weiß nicht, kann man das stehen lassen, kann man das nicht stehen lassen? Sagt man da was, sagt man da nichts? Wie geht man damit um? Dann mache ich euch Mut. Hört ganz bewusst auf Gottes Geist der Weisheit. Denn man kann andererseits da, wie gesagt, auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Man kann ganz viel falsch machen. Leute verprellen. Hier geht es nicht um Banalitäten, sondern hier geht es um Dinge, die Gott nicht mehr Gott sein lassen. Und da zieht er eine Grenze. Und sagt, das geht nicht. Das dürft ihr nicht dulden. Hier geht es um falsche Lehre innerhalb der Gemeinde. Das hat wirklich 0,0 mit Politik zu tun, wenn ich das mal so sagen darf. Sondern es geht darum, was an Glaubensinhalten vertreten wird. Und da sagt Gott, das ist nicht in Ordnung, wenn ihr das irgendwie zusammenschmeißt mit anderen Religionen. Wenn er so tut, als wäre ich der gleiche wie Buddha. Das geht nicht, bin ich nicht. Und da sagt Gott auch, das, was ich euch geboten habe, das solltet ihr ernst nehmen. Lasst nicht zu, dass euch jemand vom richtigen Weg abbringt. Und weil das so schwierig ist, auch zu greifen und zu fassen, hilft es mir immer, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auf das, was für mich absolut indiskutabel ist und wo ich nichts rankommen lassen kann. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist das Zentrum, das ist der Kern. Und da drumherum gibt es nichts. Nichts, was genauso wichtig und wertvoll wäre. Und genauso unumstößlich. Das ist der Maßstab, an dem wir alles prüfen müssen. Und was sich daran nicht prüfen lassen kann, das geht nicht. Jesus sagt, ich habe ihr, also dieser falschen Prophetin, dieser Isabel, das ist so Sinnbild, ne, für das Böse. Es gab im Alten Testament die böse Königin Isabel, das klingt fast wie im Märchen, die Frau vom König Ahab, die war wirklich grundböse und hat also so richtig böse gegen die Propheten Gottes gekämpft. Und hier ist wieder eine aufgetreten, die die Nachfolger Jesu verleitet hat. Und Jesus sagt, ich habe ihr das deutlich gemacht, dass ich das nicht gut finde, aber sie will nicht zu mir umkehren. Und dann, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, sagt Jesus, und ich werde sie bestrafen. Und ich werde auch die bestrafen, die ihr folgen und nicht umkehren zu mir. Und alle Gemeinden werden wissen, dass ich der bin, der die Gedanken und Absichten eines jeden Menschen kennt. Und ich werde jedem von euch geben, was er verdient. Starker Tobak, ne? Das sind deutliche Worte. Aber hier merken wir wieder, dass es Jesus wirklich um seine Ehre geht. Wir reden hier nicht von irgendeinem Wanderprediger, der halt mal da war und jetzt nicht mehr da ist, sondern wir reden von dem lebendigen und ewigen Herrn der ganzen Welt. Und der sagt, es werden alle wissen, dass ich der bin, der die Gedanken und Absichten jedes Menschen kennt. Es geht um seine Ehre. Und die darf nicht in Schmutz gezogen werden. Und das dürfen wir auch nicht zulassen. Da zieht Jesus eine eindeutige Grenze. Mehr Furcht, das ist so die eine Seite, auf der man vom Pferd fallen kann. Und die heute wirklich eine realistische Gefahr ist, glaube ich. Dass wir vor lauter Liebe und Glauben und Geduld alles gelten lassen. Ich gebe zu, das ist wirklich nicht meins. Ich tue mich da schwer damit. Das ist wieder so ein Text, den ich mir nicht rausgesucht hätte. Weil es mir auch ganz schwer fällt, Grenzen zu ziehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Aber da, wo es an das Zentrum geht, an den Kern, wo Gottes Ehre in Dreck gezogen wird, da sind wir aufgefordert, ganz deutlich zu sagen, nee, das ist Gott, über den wir hier reden. Und das ist mein Herr. Und das ist der ewige König der Könige. Jetzt kommen wir zu der anderen Seite des Pferdes. Die will nicht. Jetzt. Mehr Liebe. Jetzt kommen wir zum ersten Brief. Zum allerersten Brief, nämlich zu dem an die Gemeinde in Ephesus. Diese große, alte, schon ein bisschen gesettelte Gemeinde, wie man so neudeutsch sagen würde. Also die sind schon ein Stück gefestigt. Die sind sehr dienstbeflissen. Und da hat Jesus was ganz anderes zu sagen. Ich weiß alles, was du tust. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind, und sie als Lügner entlarvt. Du hast geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Merkt ihr was? Die in Ephesus, die haben genau das richtig gemacht, was Jesus an Pergamon und Thyatira ankreidet. Verrückt, oder? Der sagt, ihr habt das gut gemacht. Ihr habt geprüft. Ihr habt nicht alles zugelassen. Ihr habt nicht jeden auf eure Kanzel gelassen. Und wenn da Mist erzählt wurde, dann habt ihr es gesagt. Und es ist gut und richtig so. Ihr habt euch bemüht. Hat was mit Fleiß zu tun und mit Ehrgeiz. Frommem Ehrgeiz. Ihr habt für mich gelitten. Und wer sich als Apostel ausgegeben hat oder vielleicht als Prophet, und das war nicht richtig, da habt ihr das gesagt. Ein ganz anderer Typ von Gemeinde, der hier beschrieben wird. Und vielleicht so eine Seite des Pferdes, die vor einigen Jahrzehnten noch deutlich häufiger war, aber die heute gerade hier und da auch wiederkommt. Dieses, na, wir müssen ja gerade jetzt heute besonders aufpassen, was uns so aufgetischt wird. Und wo gewarnt wird vom christlichen Mainstream oder so. Und davor, dass alles verwaschen wird. Und da sagt Jesus Folgendes, aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich, so wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Bei allem Bemühen und bei aller reinen Lehre, wie das so oft dann heraufbeschworen wird, sagt Jesus: Hast du das Wichtigste vergessen? Du hast das Wichtigste vergessen. Wörtlich heißt es, du hast die erste Liebe verloren. Kennt ihr das Gefühl der ersten Liebe? Schon oder noch? Könnt ihr euch daran erinnern oder könnt ihr es euch vorstellen? So ein Herzflattern, Flugzeuge im Bauch. Da ist keine Mühe zu groß. Da geht alles. Die Welt liegt einem zu Füßen. Und es gibt nichts Schöneres, als mit ihm oder mit ihr zusammen zu sein. Wolke 7 und rosarote Brille. Und Jesus wirft dieser Gemeinde in Ephesus vor: Das hast du verloren. Das hast du vergessen. Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du Jesus kennengelernt hast? Weiß nicht, wie lange das bei euch so her ist. Ob das noch recht frisch ist oder schon Jahrzehnte alt. Bei mir ist es Jahrzehnte alt. Gab es da dieses Feuer? Diese Leidenschaft? Wo man nicht genug kriegen konnte, wo man unersättlich war, kapitelweise in der Bibel gelesen hat, gebetet hat, euphorisch war. Und das ist das, was Jesus hier einfordert von seiner Gemeinde. Das ist in jeder Ehe wichtig, dass man das versucht, immer wieder ein bisschen hochzuholen, wenn es irgendwie verbuddelt ist, ne? Dass es nicht erkaltet, dass die Liebe nicht erkaltet, dass es nicht hart wird. Diese Gemeinde, die hier beschrieben wird, die ist hart geworden, hartherzig. Die definiert sich gerade darüber, dass sie Menschen ausschließt und sagt: Nee, ihr nicht, weil wir wissen es besser. Dass sie sich vielleicht über andere Gemeinden erhebt und sagt: Wir haben die eine wahre Lehre. Und das kann einem auch ganz persönlich passieren. Dass man sagt: Ich hab's begriffen. Jetzt müssen es nur noch alle anderen begreifen. Warum begreifen die es nicht? Kennt ihr das? Haben wir so einen missionarischen Eifer entwickelt? Für die eigene Überzeugung. Jesus sagt: Pass mal auf. Nicht lieblos werden. Nicht überheblich werden. Du hast die erste Liebe verloren. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Und ihr liebt euch untereinander nicht mehr so wie am Anfang. Wo ist die Liebe hin? Wo ist die Leidenschaft? Gemeinden, die besonders auf die Lehre achten, stehen durchaus in der Gefahr, den Missionsauftrag völlig zu vernachlässigen oder ihn eben auch sehr lieblos auszuführen. Und dann wird es wenig Erfolg haben. Da lohnt sich ein Blick darauf, wie Jesus auf Menschen zugegangen ist und mit Menschen umgegangen ist. Das war immer liebevoll. Der ist nicht zuerst mit der reinen Lehre gekommen, sondern er hat Menschen erstmal gewonnen und dann hat er sie gelehrt. Andersrum funktioniert es nicht. Wenn ich Menschen belehren will, hauen die ab. Sagen, ich gehe woanders hin. Ihr liebt mich und euch einander nicht mehr so wie am Anfang. Und dann kommt so diese Mahnung, dieses Flehen Jesu. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. In anderen Übersetzungen heißt es, aus welcher Höhe du gefallen bist. Guck doch mal an, wo du schon mal warst und wo du jetzt bist. Runtergefallen, abgestiegen. Das ist schon sehr deutlich von Jesus. Der sagt, die Liebe, die ist ganz weit oben. Darüber habe ich, glaube ich, auch schon mal geredet. Die Liebe ist bei Jesus alleroberste Priorität. Und wenn wir die nicht mehr haben, dann sind wir abgesackt. Dann sind wir kalt geworden. Und Jesus ist nicht kalt. Kehr wieder zu mir zurück. Da haben wir wieder die Buße. Tu Buße. Was Jesus fast jeder Gemeinde sagt. Kehr um. Du darfst zurückkommen und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Das finde ich interessant, dass das hier so formuliert ist. Weil Jesus doch eigentlich das Bemühen, da oben steht es, ne? Das Bemühen gelobt hat. Aber er sagt, nee, ich will nicht diese Mühe, die so Hamsterrad, ne? Rammeln für den Herrn, Hauptsache ich mache, sondern das Bemühen um ein liebevolles Miteinander, das Bemühen wie ein Ehepaar, was auf Silberhochzeitsreise fährt oder goldene Hochsch und sagt, wir wollen gerne wieder miteinander, füreinander, gemeinsam, leidenschaftlich. Das wollen wir. Diese Art von Bemühen, meint Jesus hier. Und das ist was, das sind wir immer wieder gefragt. Jeder, jede, ganz persönlich. Weil wir Gewohnheitstiere sind und sich Sachen unglaublich schnell einschleifen. Nicht nur im Glauben, in jedem Lebensbereich. Weil wir das genießen, wenn wir so unsere Routinen haben und nicht mehr groß nachdenken müssen. Ne? Es läuft ja. Und je besser es läuft, umso weniger muss man miteinander reden. Das ist wunderbar. Jesus sagt, nee, ich will mit euch reden. Ein Glas Rotwein trinken. Einfach mal quatschen. Kerze anzünden. Kann man alles machen, auch mit Jesus. Ich will, dass du dir Zeit nimmst für mich. Dass du dich an mir freust. Ich freue mich auch an dir. Jesus bezeichnet, gerade auch in der Offenbarung wieder, seine Gemeinde als seine Braut. Was für ein Bild, Braut und Bräutigam. Mehr Wolke 7 gibt es ja fast nicht, ne? Und dieses Bild verwendet Jesus für uns, hier, Landeskirchliche Gemeinschaft Hilmersdorf, ihr seid die Braut Jesu. Im weißen Kleid, hübsche Hochsteckfrisur. Und schreitet zum Altar. Und das wünscht sich Jesus in unserer Beziehung zu ihm. Diese Leidenschaft, diese Romantik und diese Ernsthaftigkeit. Bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn ich dran denke, was ich für die Hochzeitsvorbereitung für Zeit und Mühe investiert habe, und da war ich noch harmlos im Vergleich zu anderen. Da zählt man keine Stunden. Es muss schön werden. Möglichst perfekt. Das macht die Braut in der Regel, ne? Der Bräutigam ist froh, wenn er sich um nie so viel kümmern muss. Im Schnitt zumindest. Wir sind die Braut Jesu. Wie sehr kümmern wir uns um die Hochzeitsvorbereitungen? Haben wir da so eine Vision, wie die Hochzeit mit Jesus aussehen soll? Und planen jedes Detail? Bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast, sagt Jesus. Das ist eine Bitte, eine flehende Bitte. Und dann kommt dieser harte Satz: Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. So ein harsches Urteil, was hier angedroht wird, kriegt keine andere Gemeinde. Nur die, die lieblos geworden ist. Da geht es tatsächlich darum, Gemeinde Jesu, ja oder nein? Das ist die Frage, die hier steht. Und Jesus sagt ja sehr deutlich, eine Gemeinde, die die Liebe verloren hat, hat keine Zukunftsperspektive. Da können wir noch so fromm und rechtgläubig sein und noch so dienstbeflissen. Ohne die Liebe ist alles nichts. Und diese Liebe, die muss in unserem Herzen vielleicht wieder neu entfacht werden. Auch das ist was, was Gottes Geist in uns wirken möchte. Und dann darf sie auch sichtbar werden. Ja, wie die leuchtenden Augen von frisch Verliebten. Das ist manchmal kaum auszuhalten. Kennt ihr das? So frisch verliebte Paare, die nur aneinander kleben. Furchtbar. Aber für die ist es nicht furchtbar. Für die ist es der Himmel auf Erden. Und Jesus will genau das mit dir. Mit uns. Dass wir so aneinander kleben, dass man uns nicht mehr voneinander trennen kann. Dass zwischen dich und Jesus kein Blatt mehr passt. Das ist doch eine herrliche Vorstellung, oder? Ich habe nochmal, wie letzte Woche, vor 2 Wochen, das allerletzte Ende des letzten Briefs mitgebracht. Fast das allerletzte. Aber auf jeden Fall das Ende des letzten Briefs an die Botschaft in Laodicea. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Das nochmal so als Hintergedanke. Das ist nicht der erhobene Zeigefinger, der darauf achtet, dass alles mit rechten Dingen zugeht, sondern Jesus weist uns aus Liebe zurecht, weil er uns haben will und weil wir ihm nicht egal sind. Weil er uns sieht und uns bei sich haben will und uns zurückholen will, wenn wir irgendwie abgedriftet sind. Und da brauchen wir manchmal strenge Erziehung. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Egal, auf welcher Seite wir drohen, vom Pferd zu kippen. Vielleicht ist es sogar tagesformabhängig oder je nachdem, welchen Bibeltext wir gerade gelesen haben. Aber ich wünsche uns, dass wir diese 2 Seiten des Pferdes im Blick behalten. Dass wir vor lauter Eifer nicht das Eigentliche, die Liebe Jesu, vergessen. Und dass wir aber auch nicht so tun, als wäre bei Jesus alles egal. Das wäre ein komischer Gott. Das wäre kein Gott. Und das Schöne ist, wir dürfen das Jesus hinlegen. Er klopft an und wir dürfen ihn reinlassen. Und dann wird er uns seinen Geist schenken, der uns klar macht, was dran ist, was wir brauchen und was nicht. Wer ein Ohr hat, oder vielleicht sogar 2, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Da heißt es, Ohren aufsperren, Herz aufmachen. Bildschirmmedien aus. Wenn es sein muss, auch mal die Tür zu. Mich kostet das zu Hause immer Überwindung. Ich arbeite ja hauptsächlich im Homeoffice. Und wenn dann die Kids da sind, dann ist das weniger Homeoffice, sondern mehr Home-Zirkus. Und eigentlich will ich mich nicht so abkapseln von der Familie, ne? Aber manchmal, gerade wenn ich auch mal wirklich Ruhe mit Gott brauche, dann muss die Tür zu. Und wenn das nicht reicht, müssen Oropax rein. Wir brauchen das, dass wir aktiv und bewusst hören, was hat Gott uns, was hat Gott dir zu sagen. Und es kann sein, dass von diesen Briefen, von denen ich euch nochmal Mut mache, dass ihr die mal durchlest zu Hause, ganz in Ruhe, vielleicht jeden Tag einen, dass von diesen Briefen für jeden hier ein anderer zutrifft. Aber vielleicht findet ihr euch auch wieder, vielleicht redet ihr auch in den nächsten Hauskreisen, Bibelstunden nochmal drüber und guckt, Mensch, was sind denn so unsere größten Baustellen, unsere größten Herausforderungen? Und ladet Gottes Geist ganz bewusst ein, dass er euch da leitet und führt und euch die Augen öffnet und euch zur Umkehr bewegt. Denn wir dürfen umkehren. Wir sind mehrfach herzlich eingeladen, zu Jesus umzukehren, unseren Kurs zu korrigieren, zur ersten Liebe zurückzukommen, zu ihm zurückzukommen. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns im Blick hast und uns kennst, durch und durch, und uns siehst. Und auch wenn sie uns schwerfallen, danke ich dir für diese klaren Worte. Und ich danke dir für deinen Geist, der uns, ja, deinen Willen aufschließt, dass wir erkennen, was dir wichtig ist für uns. Danke, dass du uns ganz persönlich was zu sagen hast, und ich bitte dich, dass wir es begreifen und dass wir umkehren zu dir und bei dir bleiben, treu bleiben, dass du uns füllst mit deiner Liebe, mit deinem Geist. Danke, dass du nicht aufhörst anzuklopfen und uns zu dir zurückzuholen. Amen.